Die zweite Textlesung beinhaltet 1. Korinther 8 bis 1. Korinther 9, Vers 23. Die Predigt wird dann nur über 1. Korinther 9, 15 bis 23 sein. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen noch immer als Götzenopfer Fleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch wenigstens für euch. Denn das Siegel meines Aposteldienstes seid ihr im Herrn. Dies ist meine Verteidigung denen gegenüber, die mich zur Rede stellen. Sind wir nicht berechtigt zu essen und zu trinken? Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen? Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert Gott sich etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unser Willen? Denn es ist ja um unser Willen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen, und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben? Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen? Und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet, und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, so dass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern im Gesetz Christi, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche errette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu haben. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, der Korintherbrief enthält ja bekanntlich viele schwierige Fragen. Es geht besonders um Fragen, die die Beziehung des Christen zu seinem Umfeld und die Beziehung des Christen zur Gemeinde betreffen. Und ab Kapitel 7 geht Paulus im Korintherbrief auf konkrete Fragen ein, die die Korinther ihm in einem Brief gestellt haben. Unter anderem behandelt er die Frage, wie das mit den Götzenopfern ist. Er meint damit nicht nur die Götzenopferfeste, zu denen Christen eingeladen wurden, sondern er meint auch die Frage, was ist mit dem Fleisch von diesen Festen, das danach auf Märkten verkauft wurde, oder was ist mit Einladungen von heidnischen Freunden, die Christen bekommen haben, wo es wahrscheinlich dann solches Fleisch gab. Man sieht also, es ist eine große Palette von Fragen, die Paulus da zu beantworten hat. Und noch schwieriger wird das ganze Thema, wenn ja in einer Gemeinde unterschiedliche Ansichten kursieren. Doch bevor ich weiter auf den historischen Kontext eingehen will, will ich kurz andeuten, dass dieses Thema uns eigentlich nicht fremd ist. Vielleicht das Thema des Götzenopfers, aber eigentlich nicht die Situation, die Paulus hier beantwortet. Und wir kennen ja viele ähnliche Begebenheiten und Fragen, die in den Gemeinden aufkommen. Das Reizthema Musik zum Beispiel spielt in vielen Gemeinden so eine Rolle. Oder verschiedene Fragen im medizinischen Bereich, Fragen, was die Kleidung betrifft, im Gottesdienst und so weiter und so fort. Und obwohl eine Diskussion über solche Themen einerseits zeigt, dass sie ernst genommen werden, und das ist ja wichtig, muss man sich andererseits nicht unbedingt, nicht zwingend über solche Fragen streiten. Wie gehen wir aber damit um, wenn ein solches Thema aufgekommen ist, wenn ein solches Thema uns bewegt? Und die Antwort, die Paulus hier gibt, ist sehr differenziert. Er geht ja immerhin 3 Kapitel lang auf dieses Thema ein. Und wir können deshalb in einer Predigt bei weitem nicht auf alle Antworten eingehen, die Paulus gibt, sondern wir wollen uns nur mit Kapitel 9 beschäftigen und fragen, warum Paulus sich hier als ein positives Beispiel hernimmt und was an seinem Verhalten vorbildhaft für die Korinther war. Die Gemeinde in Korinth zur Zeit des Paulus, die glich der Stadt Korinth in ihrer Vielfalt und in ihrer Buntheit. Und die Stadt Korinth war zur Zeit des Paulus gerade eine blühende wirtschaftliche und politische Metropole, da sie genau an der Verbindung zwischen dem griechischen Festland und der Halbinsel Peloponnes lag, hatte sie dafür hervorragende Voraussetzungen und auch noch einen Zugang zum Meer hatte. Es gab also dort viele reiche Kaufleute, viele reiche Händler und einflussreiche Politiker und auf der anderen Seite viele Sklaven, viele gering bezahlte Arbeiter. Und genau so sah es dann auch in der Gemeinde aus. Ja? Da gab es Reiche, die vor allem immer wieder das Sorgenkind des Apostels sind und eine große Menge an Armen. Und gerade die Reichen beschäftigen den Apostel immer wieder. Die Reichen, die mit ihrem Geld, mit ihrer Macht natürlich auch die Gemeinde unterstützen, die vielleicht Räume finanzieren und so weiter. Die aber auf der anderen Seite dann denken, sich vielleicht deshalb Vorrechte herausnehmen zu können. Oder die Armen benachteiligen zu können. Und es waren auch meistens die Reichen, die gerade zu solchen Götzenopferfesten eingeladen wurden, die dort ihre Beziehungen pflegten und die sich dann eben auch schnell ein ruhiges Gewissen einredeten. Die schnell Kompromisse eingingen. Und Paulus, wie wir gesehen haben, nimmt sich hier in Kapitel 9 selbst als ein positives Beispiel her. Deshalb lautet auch der Titel und der erste Gliederungspunkt der Predigt: Ein gutes Beispiel für die Freiheit durchs Evangelium. Paulus verzichtet auf sein Recht. Paulus verzichtet hier, wie wir gelesen haben, auf sein Recht, obwohl er viele Rechte besaß. Er gebraucht das Bild eines Ehemanns, der eine Frau haben darf, eines Soldaten, dem Soll zusteht, eines Hirten und Weingärtners, der von seinen Erzeugnissen leben darf. Und er weist sogar darauf hin, es steht schwarz auf weiß im Wort Gottes geschrieben, dass ein Apostel, ein Diener am Wort, Recht auf Entlohnung hat. In einigen Bibeln steht über dieser Stelle, über diesem Kapitel 9, dass Paulus hier seinen Aposteldienst verteidigt. Darum geht es zwar auch am Rand, aber das ist eigentlich nicht das Thema dieser Verse. Paulus sagt ja in Vers 2 auch, dass die Korinther sein Apostelamt anerkennen. Er geht hier vielmehr darauf ein, dass ein Apostel, ein Diener am Wort, die Freiheit hat, das Recht hat, dass eine Gemeinde ihn entlohnt bzw. versorgt. Doch Paulus hat auf dieses Recht verzichtet. Und er hat nicht erst später darauf verzichtet, als er vielleicht genügend andere Einnahmequellen hatte, genügend andere Geldquellen, dass er so durchkommen konnte, sondern von Anfang an. Er hat keine Ausnahmen gemacht in diesem Gebrauch, sondern in Vers 15 verneint er jeden Anspruch auf Entlohnung mit einer starken Verneinung. Und nur um sicher zu gehen, fügt Paulus hierbei, dass er diese Zeile jetzt nicht schreibt, um den Korinthern ein schlechtes Gewissen zu machen oder die Korinther vielleicht an ihre vernachlässigten Pflichten zu erinnern. Es liegt Paulus ganz fern, den Korinthern hier ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern er ist bereit, auf sein Recht zu verzichten, um dem Evangelium von Christus, wie er schreibt, kein Hindernis zu bereiten. Und wir fragen uns aber ganz zu Recht, wenn er so bereit ist, auf seinen Lohn, sein Recht zu verzichten, warum redet er dann so ausführlich über seinen Ruhm und über seinen Lohn? Und wenn Paulus hier über das Rühmen spricht, dann geht er damit auf eine alttestamentliche Redeweise vom menschlichen Rühmen ein. Die Gottlosen rühmen sich in den Psalmen immer wieder, das lesen wir, ihres Reichtums, ihrer Bosheit und ihrer Macht. Die Gläubigen hingegen rühmen sich des Herrn. Ich lese uns als ein Beispiel Jeremia 9, Verse 22 und 23. Auf diese Verse geht Paulus auch in Kapitel 1 ein. So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. In diesen Versen stoßen also Selbstruhm und Gotteslob direkt zusammen. Die Gläubigen dürfen und sollen sich der Erkenntnis des Herrn rühmen und seiner Barmherzigkeit. Und ganz praktisch heißt das, sie sollen und dürfen sich darüber freuen, dass Gott ihr Gott sein will, dass Gott sich zu ihnen bekennt, dass Gott sie reich beschenkt hat. Wenn Paulus jetzt übers Rühmen spricht, sagt er, kann er sich aber nicht für seine Verkündigung überhaupt rühmen. Er kann sich nicht für seinen Aposteldienst rühmen, weil er dazu ganz unfreiwillig berufen worden ist. Er ist ja nicht aus eigenem Antrieb dahin gekommen, Apostel zu werden, sondern er brauchte erst ein besonderes Ereignis vor Damaskus, dass Gott ihn von seinem Pferd geworfen hat. Deshalb kann Paulus sich nicht dafür rühmen, das Evangelium zu verkündigen, sondern es bleibt schlichtweg der Lohn, dass Paulus gerade auf all seinen Lohn verzichtet. Sein Ruhm ist, dass er keine andere Grundlage zum Rühmen hat, als allein das von ihm verkündigte Evangelium. Paulus wollte den Korinthern und will uns damit sagen, dass es keine Kunst ist, Recht zu haben. Wer sich verbissen an sein Recht klammert oder seinen Anspruch, Recht zu haben, ist ärmer dran, sagt Paulus, als derjenige, der die Freiheit besitzt, sein Recht aufzugeben. Und stur auf seinem Recht zu beharren, bedeutet nicht bloß unfrei zu sein, sondern das wirkt sich auch zerstörerisch auf menschliche Beziehungen aus. Heutzutage würden wir das Rechthaberei nennen. Und so wie die Korinther sich nicht an der theoretischen Freiheit, Götzenopferfleisch zu essen, festklammern sollten, so sollten auch wir lernen, nicht immer das letzte Wort haben zu müssen und unser Recht oder die Richtigkeit unserer Ansichten durchsetzen zu müssen. In Kapitel 6 rügt Paulus die Korinther, weil sie Streitigkeiten vor öffentlichen Gerichten austragen. Über die Gesinnung, die sie eigentlich haben sollten, aber nicht haben, schreibt er in Vers 7 und 8, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt, und dies gegenüber Brüdern. Es stellt sich hier die Frage an uns, sind wir noch dazu bereit, uns Unrecht tun zu lassen, uns übervorteilen zu lassen? Oder haben wir immer schon eine Antwort oder einen Gegenschlag parat? Und das bringt uns dann zum zweiten Punkt. Was macht Paulus jetzt mit dieser neu gewonnenen Freiheit? Wenn er auf das Recht verzichtet, von den Korinthern unterstützt und versorgt zu werden, dann fallen viele Zwänge, viele Schranken, viele Erwartungen, die an ihn gestellt werden, für ihn weg. Er ist ihnen entronnen. Der zweite Punkt der Predigt lautet deshalb ein gutes Beispiel für die Freiheit durchs Evangelium. Paulus macht sich allen zum Sklaven. Paulus ging also noch weiter, indem er nicht nur auf sein Recht, sondern auch auf seine Freiheit verzichtet und sich allen als ein Sklave unterwirft. Er wollte den Ungläubigen, so könnte man das bildlich ausdrücken, als ein von der Sonne des Evangeliums angestrahlter Mond leuchten, auf dass sie den Weg zu Christus noch leichter finden und noch mehr auf ihn gehen. Sein sehnlichster Wunsch ist es, dass sie durch die frohe Botschaft gerettet werden. Und obwohl er als unfreiwilliger Sünder zum Gott vom Dienst berufen worden ist, hat ihn das Evangelium von Jesus Christus jetzt frei gemacht, auf seine Rechte zu verzichten. Er will auf diese Weise an seinem Leben und an seinem Wandel, an seinem Dienst versinnbildlichen, was das Evangelium in seinem Verstand, Gemüt und Willen bewirkt hat. Er will erreichen, dass noch mehr Menschen vom Evangelium durchdrungen und ergriffen werden. Und wenn Paulus sich jetzt hier zum Sklaven macht, dann bedeutet das nicht, dass er aufs Neue seine Rechte aufgibt oder sich in irgendeinem rechtlichen Sinne den Menschen unterwirft. Sondern ein Sklave anderer Menschen zu werden, bedeutet für Paulus hier eher, dass er sich in seiner Lebens- und in seiner Predigtweise nach seinen Hörern richtet und von ihnen abhängig macht. Und wir müssen wiederum sagen, dass es hier ein persönlicher Entschluss von Paulus ist. Wie schon bei der Frage der Ehelosigkeit oder des Rechts auf Versorgung, verpflichtet Paulus niemanden darauf. Und er macht sich auf solch eine Weise zum Sklaven aller, dass er allen Menschen in ihren Lebensumständen, Vorstellungen und Gewohnheiten als ein Gleichgesinnter begegnet. Soweit dies weder sein Gewissen belastet oder seine Botschaft kompromittiert, passt er sich allen an. Und damit hinterfragt er die Korinther und auch uns ob es nicht besser wäre, denen in der Gemeinde, die ein schwaches Gewissen haben, entgegenzukommen. Die Korinther sollten wie Paulus auch bereit sein, auf Götzenopferfleisch zu verzichten. Und zwar nicht nur in den Momenten, wo andere sie sehen könnten, sondern Paulus meint eine absolute Weise, für immer, ihr ganzes Leben lang. Genauso wie Paulus den Juden, die ihn oftmals verwarfen und ihn oftmals bedrohten, zum Jude wurde. Wie er den gottlosen Heiden in seinem Verhalten so weit entgegenkam, dass sie ihn zum Beispiel auf dem Areopag hören wollten. Und wie er den am Rande der Gesellschaft stehenden als ein römischer Bürger und als ein ehemaliger Pharisäer, der eigentlich nichts mit solchen Gruppen zu tun hat, Aufmerksamkeit, Verständnis und Liebe entgegenbrachte. Genauso sollten auch die Korinther und genauso sollen wir miteinander umgehen. Ich darf mir also selbst beständig die Frage stellen, wem ich dienen kann. Wen darf ich näher kennenlernen? Und was kann ich tun, damit ich Menschen nahe komme, mit denen ich nach meinem Fleisch und nach meiner Gewohnheit keine Gemeinschaft suche? Wir haben also nicht das Recht, unsere Versäumnisse anderen zu dienen, mit unserem Charakter zu entschuldigen. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie wir das anstellen sollen, oder uns über uns selber schämen, weil wir viel eher von anderen erwarten, dass sie uns ein Nächster sind, als dass wir anderen ein Nächster sein wollen, dann sind wir bei der richtigen Frage angekommen. Was gab Paulus die Demut, die Liebe, die Sanftmut, die Freiheit, die Motivation, so zu leben? Wir kommen damit zum dritten Punkt. Ein gutes Beispiel für die Freiheit durchs Evangelium. Paulus im Gesetz Christi. Wenn wir fragen, was gab Paulus die Liebe und die Motivation, so zu leben, dann müssen wir antworten, so paradox das klingen mag, es ist die Tatsache, dass er im Gesetz Christi war. Dass er ihm und seiner Gnade unterworfen und durch Jesus Christus gerecht vor Gott geworden war. Und über die Bedeutung dieses im Gesetz Christi, denn so heißt das im Griechischen, in Vers 21, schreibt ein Kommentator, jetzt dürfen Sie gut zuhören, denn das ist etwas schwierig. Das Gesetz Christi sind nicht die Worte Jesu, das Liebesgebot oder die Norm des Lebens Jesu beziehungsweise die Norm des Gehorsams gegenüber Jesus, sondern das infolge des eschatologischen Heilshandelns Gottes in Tod und Auferstehung Jesu Christi modifizierte mosaische Gesetz. Das heißt also, was heißt im Gesetz Christi? Es heißt, das durch Christus, durch seinen Tod und seine Auferstehung erfüllte Gesetz. Er ist jetzt unter dem Gesetz, das Christus bereits für ihn erfüllt hat. Und Paulus lässt damit in den Versen 20 und 21 ein tiefes Verständnis des Gesetzes erkennen. Weder steht er unter dem Gesetz wie die Juden und ist von seinem Urteil abhängig, noch versteht er sich als gesetzlos wie die Heiden und misst dem Gesetz keinen Wert und keine Bedeutung mehr bei. Sondern Paulus sieht sich einerseits als dem Gesetz gestorben und von ihm befreit. Das heißt, das Gesetz ist nicht länger der entscheidende Maßstab seiner Beziehung zu Gott. Christus hat es ja erfüllt. Und in ihm stehen wir, steht er, stehe ich heilig und tadellos vor Gott. Andererseits gelten weiterhin die Prinzipien des Gesetzes, wie wir zum Beispiel Galater 5, 22 lesen, wenn auch differenzierter und konzentriert im Gedanken der Liebe zu Gott und unserem Nächsten. Weil Christus den Gläubigen von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, wie er in Kapitel 1, 30 sagt, und wir in seinem Namen abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt sind, ist es unser fröhliches Geschäft, Gott zu rühmen. Wir sollen uns nicht von unseren Begierden beherrschen lassen, sondern ihn verherrlichen in unserem Leib und Leben. Denn er hat uns ja teuer erkauft, wie er in Kapitel 6 sagt. Wenn wir also auch nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes stehen und die Vorschriften des alten Bundes, des Alten Testaments, nicht mehr den Weg zum Heil bilden, so gelten Christen trotzdem nicht als gesetzlos. Es gibt also sehr wohl einen Maßstab für unser Leben und Handeln, der beispielsweise Hurerei, worauf man Kapitel 6 eingeht, und Teilnahme an Götzenopferfeiern ausschließt. Und an diesen Maßstab sollten sich die Korinther halten, statt an irgendwelche selbstgefälligen Erkenntnisse. Die wichtigste Aufgabe, vor die Paulus sie mehrere Male in diesen Kapiteln stellt, ist die Verkündigung des Evangeliums. Denn die Verkündigung des Evangeliums erfordert Selbstzurücknahme, dass man den Zuhörer nämlich nicht durch ein anstößiges oder liebloses Verhalten im Weg steht. Und schlussendlich kann man sagen, dient die Ehre Gottes dem Leben und selbst den belanglosesten Angelegenheiten wie Essen und Trinken als ein Maßstab, wie er in Kapitel 10 sagt. Als Gesetz der Freiheit, wie es Jakobus mal formuliert. Merken wir uns also dieses tiefe Verständnis des Gesetzes bei Paulus. Einerseits ist Christus des Gesetzes Ende. Er hat es zum Ziel gebracht, hat es erfüllt. Wir sind bereits, wir leben in einem erfüllten Gesetz, sind heilig und gerechtfertigt vor Gott. Und andererseits ist das Gesetz der Ehre Gottes, das Gesetz der Liebe zu Gott und unserem Nächsten. Und natürlich, was noch viel differenzierter ausgesagt werden kann, der Maßstab für unser Leben. Ich komme zum Schluss. Diesen Worten zufolge verzichtet Paulus auf sein Recht. Und das macht ihn frei. Er verzichtet dann auch auf diese Freiheit. Und das macht ihn sozusagen zum freien Sklaven. Und sein Handeln erinnert uns damit an den Inkarnationsweg Christi, also an die Fleischwerdung Jesu, von der wir vorhin gelesen haben. Jesus hat sich auch seines Rechtes und seiner noch viel größeren Freiheit entledigt, um als ein sündenbeladener Heiland am Kreuz für Sie und für mich zu sterben. Ich kann Ihnen und mir nichts Größeres wünschen, als dass dieser Weg, diese Art auch in unserem Leben sichtbar werden möchte. Amen.